Brüder und Schwestern, als ich vor ein paar Minuten hier vorne stand, da habt ihr ja einiges über Johannes erfahren dürfen, ob er eher Wanderstiefel oder Fußballschuhe mag und was so seine Vorlieben sind. Ich denke, jetzt habt ihr genug von Johannes gehört und jetzt wird es Zeit, von einem anderen Johannes zu erfahren. Nämlich, als ich eingeladen wurde, habe ich gefragt, was predigt man denn da bei euch? Habt ihr so eine gewisse Predigtreihe oder Themenreihe? Und dann hieß es, freie Wahl. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist mit der freien Wahl ist immer sowas. Dann sollte man ja auch nicht immer nur seine Lieblingsthemen und seine Lieblingskonserven. Ich habe überlegt, was könnte denn dran sein? Und am letzten Montag, das war der 24. Juni, da war Johannistag. Vielleicht weiß es, ich habe ihn völlig versemmelt, also gar nicht dran gedacht. Ist mir erst danach eingefallen, aber gedacht, ja, ich möchte über Johannes predigen. Und zwar über den Johannes, den wir nicht nur in den großen Kirchen, sondern im Grunde die ganze Christenheit an diesem Johannistag Ehre zollt. Es ist übrigens auch ein evangelischer Heiligentag. Der Johannistag, und da geht es nicht darum, wie beten wir jemand an, sondern wem zollen wir hier Ehre, und da geht es um Johannes dem Täufer. 24. Juni, letzten Montag, da war Johannistag, und da habe ich gedacht, da wird es jetzt eigentlich mal wieder Zeit, sich über diesen Johannes mal Gedanken zu machen. Wer war das eigentlich? Wer war dieser Täufer? In Markus 1, die Verse 4 bis 8, da heißt es, Johannes der Täufer war in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Johannes aber trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden Honig und predigte und sprach, es kommt einer nach mir, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. Ich taufe mich mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Wenn wir da diese kurze Anfangsbeschreibung vom Matthäusevangelium uns doch mal so vor unser inneres Auge holen, dann merken wir, schon damals, vor 2000 Jahren, wird uns dieser Johannes der Täufer als, ehrlich gesagt, unumwunden als ein komischer Kauz beschrieben. Nicht nur heute wäre dieser Johannes der Täufer aufgefallen, auch damals vor 2000 Jahren in Israel fiel Johannes der Täufer alleine, neudeutsch gesagt, durch sein Outfit völlig aus der Reihe. Denn alle Evangelien, sie betonen es, dass er besonders aussah. Also es war ein Eremit, da lebte er in der Wüste allein als Single, und man muss sich so vorstellen, ein Kamelhaarmantel, und damals in der Antike, da trugen die Männer schon auch so eine Toga, aber ein Gürtel nahm er nicht. Also ein Gürtel war immer so der Ausdruck, der hat es eilig, der ist ständig unterwegs, der ist praktisch, also so ein Schutz, dass der Mantel nicht irgendwie rumflattert oder man irgendwo ein Dorn hängen bleibt, bindet man den sich zusammen. Also ein Gürtel, ein Kamelhaarmantel. Und dann stelle ich mir den vor, wie er so einen verklebten, verkrusteten, von Honig verbeppten Bart hat und so schwielige Hände und unter den Fingernägeln so wirklich schwarze Fingernägel vom Poolen der Heuschrecken. Also wahrscheinlich ein sehr merkwürdiger Mensch, und er fällt da schon auf, also äußerlich schon. Und damit knüpft der Johannes der Täufer an eine ganz besondere Tradition an, nämlich an die Prophetentradition. Er kleidet sich mit einem Gürtel, und der Gürtel war vor allem dann auch der Ausdruck, hier kommt ein Prophet, jemand, der viel unterwegs ist, und der Prophetengürtel, es zeichnete vor allem Elia sich durch den Prophetengürtel aus. Wir wissen es nicht genau, aber auf alle Fälle, die Menschen in Israel, sie sagten, da kommt jemand, der steht im Grunde in einer Reihe wie der Prophet Elia. Der gleicht dem, der kommt dem so ähnlich, das muss doch eigentlich der Elia sein. Und tatsächlich, im Alten Testament lesen wir ja vom Propheten Elia, der auch mit dem Gürtel gekleidet in der Wüste lebte. Und vor allem, dass dieser Elia nicht starb. Wir wissen von Elia und von Henoch, den beiden Propheten und Gestalten des Alten Testaments, dass sie im Grunde direkt über den Jordan zu Gott hinauffuhren. Und damit war bei den Menschen damals im alten Israel, war so in den Köpfen, wenn der nicht starb, dann kommt er irgendwann mal wieder und sammelt das Volk und predigt wieder dem Volk. Wir wissen es nicht genau, aber vielleicht sagte Johannes der Täufer, ich bin dieser wiederkehrende Elia. Aber zumindest sah er sich ganz eng in dieser Tradition. So wie manche Leute ja irgendwie einem Idol, irgendwie einem Sänger oder irgendwie einem Star auch irgendwie äußerlich nacheifern, so wollte sozusagen dieser Johannes der Täufer seinem Idol Elia auch äußerlich nacheifern. Und vielleicht war er sogar überzeugt, ich bin der wiederkehrende Elia und seinen Platz muss ich einnehmen. Aber nicht nur äußerlich wollte er dem Elia nacheifern, sondern auch inhaltlich. Inhaltlich war Johannes der Täufer alles andere als konform. Er predigte einerseits ganz einfache Worte. Seine Predigten waren einfach, gut verständlich, man konnte ihm ganz gut folgen. Und trotzdem war das, was er predigte, der Inhalt, war alles andere als einfache Kost. Er predigte, wir haben es gehört im Markus-Evangelium, die Buße. Wenn wir das Wort Buße hören, so ein altes Wort, da denken wir natürlich an Buße und Bettag im November. Und wir denken dann immer bei Buße an Strafe. Wer büßt, wird bestraft. So der Büßer, der bekommt seine gerechte Strafe, seinen Senf weg und genau, der leidet dann drunter. Aber Buße heißt auf Griechisch Metanoia, also auf Deutsch zurückdenken. Das heißt also, wer Buße übt, der Büßer, da geht es gar nicht mal so sehr um Strafe, dass man da gegeißelt wird oder sonst was, sondern ich denke zurück. Ich sehe mein Leben im Rückspiegel. Das bedeutet Buße. Und wenn Johannes der Täufer das Volk Israel aufruft, tut Buße, dann sagt er als erstes, denkt zurück. Bringt sozusagen, macht Kopfkino und bringt im Grunde genommen in euren Kopf die letzten Stunden, die letzten Tage, Wochen, Monate, Jahre und bringt sozusagen in euer Gedächtnis, was war. Es gibt ja Leute, die leben eigentlich immer nur im Hier und Jetzt und im Blick auf die Zukunft. Und das, was war, da sagen sie immer Schwamm drüber, da mache ich mir gar keine Gedanken. Ja, aber du hast den nicht gegrüßt oder du, so wie du dem damals über den Mund gefahren bist, ist der zu Recht beleidigt. Weiß ich nicht, ist mir auch egal. So leben manche Menschen. Und wenn es heißt, tut Buße, dann heißt es im Grunde genommen, denkt zurück und überlegt, reflektiert euer Leben, reflektiert eure Worte, wie ihr geredet habt. Und ich glaube, jeder, der vielleicht schon mal Mobbing oder Lästerei erlebt hat, weiß, dass Worte Menschen verletzen können, Gemeinschaften durcheinander oder auseinanderbringen können. Und wenn Johannes der Täufer zur Buße aufruft, sagt er, denkt bitte über euer Leben nach, was ihr gesprochen habt, aber auch was ihr getan habt und vor allem auch, was ihr gedacht habt. Wenn wir nachher Abendmahl feiern, da heißt es so schön in der Liturgie, wo ich gesündigt habe, nicht nur in Werken. Manche Leute sagen, ich bin ein guter Mensch, ich tue so viel Gutes. Aber da geht es auch um Worte und auch um Gedanken. Also auch unsere Gedanken können schlecht sein und können mich dadurch schlecht machen und korrumpieren, wenn ich schlechte Gedanken habe, auch wenn ich es nicht ausspreche oder ausdrücke. Und wenn wir Metanoia, also Buße, üben, dann erinnern wir uns an unsere Gedanken, Worte und Werke, die in den letzten Stunden, Wochen, Monaten, Jahren zurücklagen und stellen dadurch im Blick, wir sagen nicht nur, war blöd, sondern wir versuchen uns dann im Blick auf die Zukunft dann zu verbessern, die Weichen neu zu stellen, dem aus dem Weg zu gehen, damit sowas nicht wieder passiert oder das aufzuarbeiten, auf diese Menschen dann zuzugehen, ihnen die Hand zu reichen, weil Gott uns die Hand reicht. die Taufe des Johannes als Zeichen, hier beginnt das Zurückdenken und die Lebensänderung, wo ich versagt habe, wo ich meinen Mitmenschen das Leben schwer gemacht habe, wo ich mir selber im Weg gestanden bin und wo ich mich dadurch auch von meinem Gott, von meinem Schöpfer entzweit und verabschiedet habe. Verständlich, dass ich mit so einem Aufruf, mit so einem einfachen, aber trotzdem so tiefgehenden Aufruf, weil man sich ja wirklich immer wieder über sein Leben, über seine Vergangenheit Gedanken machen soll, verständlich, dass sich damit Johannes der Täufer nicht nur Freunde und begeisterte Zuhörer machte, sondern er war provokativ, nicht nur durch seine Ernährung, durch sein Outfit, sondern auch das, was er forderte. Denkt nach und verändert euer Leben. Viele Menschen fanden es interessant, spannend, bedenkenswert, nachahmenswert, aber viele haben sich natürlich auch geärgert und haben gesagt, der will, dass ich in meiner Vergangenheit da rumgruble. Und damit hat er auch nicht wenigen Menschen ist er damit auf den Schlips getreten. Auch dem damaligen Herrscher Herodes Antipas. Er hat die Herrschenden immer wieder auch aufgrund ihres Lebenswandels kritisiert und hat gesagt, das geht nicht gut und die sollen auch ihr Leben ändern. Also er machte nicht vor dem eigenen, vor dem einfachen Volk Halt, sondern er hat auch die Oberen da kritisiert und auch zur Buße aufgefordert. Und Herodes Antipas hat sich so sehr daran gestört, dass er gesagt hat, diesen Quälgeist, diesen lauten Proleten, der das fordert, das macht ja was mit einem. Dann hat er gesagt, weg damit. Ich möchte mich nicht mit meiner Vergangenheit beschäftigen. Der soll weg aus meinem Blickfeld und dann hinein in meinen Knast. Johannes der Täufer, seine Worte und sein deutliches Auftreten hatte Konsequenzen. Er wurde kurz danach ins Gefängnis geworfen und viele wissen es, er wurde ja dann geköpft. Johannes der Täufer wird ja deswegen dieses kurze und intensive Leben wird er sehr gern als Haudegen, als Prolet, als großer Schreier in der Wüste beschrieben. Heutzutage würde man sagen, er war so ein Exzentriker, so ein vielleicht auch ein Selbstdarsteller, würde man sagen. Ich würde sagen, ja, er war ein ganz besonderer Typ, ein sehr einprägsamer Typ, eine Persönlichkeit, aber er war kein Selbstdarsteller. Sondern Johannes der Täufer verstand sich als Jesusdarsteller. Und deswegen ist ihm ein Tag gewidmet. Nicht damit wir ihn anbeten, sondern weil er Jesus darstellt. Wir lesen im Johannesevangelium, Johannes 3, die Verse 28 bis 31, wo Johannes der Täufer sagt, ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern von ihm her gesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Dies, meine Freunde, ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Denn der da von oben kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Ich muss abnehmen, so sagt es Johannes der Täufer. Wir sagen diesen Satz auch manchmal, ich muss abnehmen. Vielleicht zu Beginn eines neuen Jahres, nach einem All-Inclusive-Urlaub, ich muss abnehmen. Und da meinen wir natürlich immer unser eigenes Gewicht. Bei Johannes dem Täufer, wenn es von ihm heißt, er musste abnehmen, oder wenn er von sich selber sagt, ich muss abnehmen, da meint er nicht sein Gewicht, sondern seine eigene Gewichtung. Im Grunde genommen sagt er ganz bescheiden, auch wenn ich laut bin, auch wenn ich auftrete und die Menschen in meinen Bann ziehe, ich muss abnehmen. Johannes der Täufer versteht sich, seine Botschaft und sein ganzes Auftreten und Leben letztendlich als ein großer Wegweiser. Auf den hin, der viel größer ist, der die Menschen erlöst und der auch uns erlöst hat, nämlich Jesus Christus. Und wie das so ist bei einem Wegweiser, je ferner das Ziel ist, desto größer ist der Wegweiser und desto wichtiger ist so ein Wegweiser, der im Grunde genommen auf das Ziel hin zeigt. Und je näher das Ziel kommt und je mehr man das Ziel schon vor Augen hat, nämlich Jesus Christus, desto unnötiger ist ein Wegweiser. Ich war mal im Urlaub und habe ewig einen Wasserfall gesucht und es hieße, er sei gut ausgeschrieben. Und man hat ihn einfach nicht gefunden. Es war wirklich ein Riesenrätsel. Und dann tatsächlich standen meine Frau und ich vor diesem Wasserfall. Und an diesem Wasserfall, so 10 Meter davor, man hat ihn gesehen, es hat gespritzt, gerauscht. Da stand ganz groß Cascadas und 10 Meter. Dann habe ich gedacht, da braucht man eigentlich kein Wegweiser mehr. Und genauso ist es bei Wegweiser. Je näher man am Ziel ist, desto unnötiger sind Wegweiser. Also das Auftreten von Johannes dem Täufer ist im Grunde dahin ausgelegt, sich unnötig, sich überflüssig zu machen, wenn dann der da ist, der da kommt und der da ist und der da kommen wird, nämlich Jesus Christus. An Gewichtung haben wir gerade gehört, an Würde, an Notwendigkeit, da hat es schnell aufgehört. In dem Moment, wo Jesus da war, wo er verkündet wird, da brauchte mir niemand mehr, auch kein Johannes der Täufer mehr, der immer sagt, da kommt jemand. Sondern als Jesus da war, hatte Johannes seine Rolle erfüllt und seine Gewichtung hat tatsächlich ganz schnell abgenommen. Kurz danach, nachdem er von sich diese Worte sprach, da wurde er tatsächlich ins Gefängnis geworfen und starb dann als Märtyrer. Den Glaubenstod, weil er von dem, der ihn erfüllt, von dem er überzeugt ist, dass er den nicht abgeschworen hat oder gewichen ist. Das ist die Geschichte von Johannes dem Täufer. Ihr fragt euch, warum habe ich diese Geschichte erzählt? Ja klar, 24. Johannistag, dem ist vielleicht nichts anderes eingefallen oder so. Ich habe euch diese Geschichte nicht nur deswegen erzählt, um hier irgendeine spannende Persönlichkeit aus der Bibel euch wieder nahe zu bringen, vor euer inneres Auge zu bringen. Ich glaube, wenn ich nur von der spannenden Persönlichkeit aus der Bibel erzählt hätte, dafür ist dieser Stoff einfach zu dünn. Da gibt es andere spannende Biografien. Ich habe euch diese Geschichte von Johannes dem Täufer erzählt und wollte euch wieder diese Persönlichkeit vor euer inneres Auge holen, weil Johannes für uns in erster Linie ein Vorbild ist. Und nicht nur irgendwie ein ethisches Vorbild des guten Lebens, wie man nachhaltig, aufmerksam und sensibel durchs Leben geht, sondern wie man als gläubiger Mensch, als Vorbild sein Leben im Glauben leben soll. Johannes der Täufer ist die Geschichte eines Glaubensvorbildes. Nicht nur damals für die Menschen, sondern wie ich denke, auch heute, gerade für uns heute als SV. Ich komme ursprünglich nicht aus dem SV, was mich geprägt hat, Jugendarbeit, kirchlicher, landeskirchlicher Pietismus. Und ich kannte die SV immer wieder punktuell, aber mir war wichtig, dass wenn ich mein Amt als Vorsitzender antrete, dass ich so schnell wie möglich den SV kennenlernen und möglichst alle Gemeinden innerhalb der ersten 100 Tage besuche. Ich mache gerade so eine Tour de Ländle, bin jetzt an jedem zweiten Abend so gefühlt bei einer Gemeinde, bei einem Gemeindeleitungskreis. Und mir ist da ganz arg wichtig zu hören, was beschäftigt so die Gemeinden, was liegt gerade an. Nachher werden wir uns auch mit dem Gemeindeleitungskreis dann nochmal unterhalten. Und ich stelle da immer ganz gern die Frage an Gemeindeglieder, an die Teilnehmer des Gemeindeleitungskreises: Wie seid ihr denn eigentlich zum SV gekommen? Wie seid ihr in diese Gemeinde hineingekommen? Manche sagen, naja, genetisch, mei Ahne war schon drin oder so. Aber nicht wenige sagen, durch Vorbilder. Weil jeder und jede hätte ja natürlich auch die Chance zu sagen, Schluss jetzt, ich verlasse die Gemeinde. Oder ich mache nicht mehr weiter. Aber ganz viele haben gesagt, ich bleibe in dieser Gemeinde und ich bin in dieser Gemeinde zum Glauben gekommen und lebe in dieser Gemeinde hier meinen Glauben, weil ich in dieser Gemeinde Vorbilder, Glaubensvorbilder gefunden habe, die mich gerade als jugendlicher Mensch so eindrücklich geprägt haben, wo ich gemerkt habe, wenn der das durchgestanden hat, wenn der das sagt oder wenn die das erlebt hat, dann muss das auch was mit mir und mit meinem Leben zu tun haben. Dann will ich mich auf diese Reise, auf diese Erfahrungen auch einlassen und möchte die gleichen Erfahrungen machen. Vorbilder. Immer wieder höre ich das ganz unterschiedliche aus unterschiedlichen Gemeinden, ob ich jetzt in Künzelsau, Mengen, Pfuhl oder Althengstedt bin oder irgendwo dazwischen. Vorbilder in meiner Gemeinde haben mich geprägt. Werden wir deswegen selbst zu Vorbilder? Wir sind es den Kindern, die jetzt gerade im eigenen Kindergottesdienst sind, den Jugendlichen in unserer Gemeinde, aber auch viele Menschen, die irgendwo im Dunstkreis dieser Gemeinde stehen oder die vielleicht von dieser Gemeinde noch gar nichts wissen, vom Glaube noch gar nichts wissen, werden wir selber zu Vorbilder für solche Menschen. Und nehmen wir uns als Vorbild, das Vorbild, nämlich Johannes den Täufer. Er ist das Urvorbild, wie wir gut unser Vorbild sein, leben können. Damit zum Schluss noch drei Punkte. Was lernen wir durch das Auftreten von Johannes dem Täufer? Wie können wir ein Vorbild werden? Nein, es geht auch ohne Kamelhaarmantel. Aber der erste Punkt ist, was wir von Johannes dem Täufer als Vorbild, für uns als Vorbild mitnehmen können, ist die einfache und dennoch klare Sprache. Johannes der Täufer hat einfache Worte genommen, einfache Bilder, einfache Aufrufe und dennoch waren die Aussagen sehr tief. Es gibt ja im Schwäbischen oft dieses Wort, der hat jetzt viel geschwätzt und nichts gesagt und immer wieder Papier ist geduldig und Serverspeicherplätze noch viel geduldiger. Wir reden, wir schreiben viel, die Welt ist eine Quasselbude, jeder meint was sagen zu müssen und weil keiner Stopp schreit oder weil Papier nicht teuer ist, wird es bedruckt oder irgendwelche Terabyte mit irgendwelchen Sprachnachrichten irgendwie gefüllt und hochgeladen. Ich glaube, das braucht es nicht. Und Johannes der Täufer ist uns ein Vorbild, wie man mit ganz einfacher Sprache und dennoch mit tiefen Aussagen für Menschen, für Außenstehende, vielleicht auch für junge Menschen auch ein Vorbild sein kann. Der zweite Punkt, Johannes der Täufer redet nicht von sich, sondern es geht in allem Sagen und in allem Tun und in allem Leben geht es immer um Jesus Christus. Johannes der Täufer ist genau das Gegenteil von Selbstdarsteller. Und obwohl Johannes der Täufer so eindrücklich war, so ein Exzentriker in seinem Outfit, in seiner Sprache, in seinem Lebenswandel, hat er nicht gesagt, schaut auf mich, ich will auffallen, sondern sein ganzes Leben ist nichts anderes als ein großes Hinweisschild, wo er sagt, schaut auf ihn am Kreuz, auf ihn, der für euer Leben wichtig ist und ihm folgt nach. Und der dritte Punkt, der uns Johannes der Täufer lehrt, wie wir Vorbild auch sein können, was wir uns auch als Vorbild selber zu Herzen nehmen sollen, ist, er selbst nahm sich nicht zu wichtig oder ich würde sagen, er nahm sich gar nicht wichtig. Ich finde es schon interessant, in vielen Gemeinden, wenn viele Gemeinden so überlegen, wo geht es denn weiter? Was sind unsere Visionen? Wie können wir gesellschaftlich andocken? Wie können wir neue Milieus in unsere Gemeinde bekommen? Da sagen wir immer, wir müssen den Menschen ins Zentrum stellen. Wir müssen, dass die Menschen sich bei uns entfalten können. Und viele Leute sagen immer, ich bin in dieser Gemeinde nicht vorgekommen oder es geht da nicht um mich. Und nein, es soll auch nicht um euch, um mich gehen. Natürlich, ist es wichtig, dass man nachfragt, wie geht es dir? Es ist wichtig, dass man Menschen begrüßt. Das fand ich auch hier so schön, dass man merkt, hier fühlt man sich willkommen. Dass man nachfragt, wie geht es deinem kranken Kind oder wie geht es deinem arbeitslosen Bekannten? Dürfen wir weiter noch beten und so weiter? Also auch Anteilnahme ist wichtig. Aber dass es in aller Anteilnahme, dass es nicht so in so eine Selfness kippt, wo jeder und jede bloß noch um sich dreht und wenn es nicht um mich geht, dann bin ich enttäuscht und gestört und muss diese Gemeinde verlassen. Sondern dass wir einander wahrnehmen, aber dass es im Grunde genommen um jemand ganz anderes, um was viel Größeres geht. Es geht nicht um dich, es geht nicht um mich, es geht um ihn. Das ist ganz arg wichtig. Und ich glaube, das zeigt uns wieder Johannes der Täufer, dass wir uns mit unseren Ideen, mit unserem Hang manchmal zur Selbstverwirklichung, dass wir da uns nicht so ins Zentrum stellen. So nach dem Motto, ich habe jetzt eine Idee und wenn die nicht sofort in der Gemeinde umgesetzt wird, dann habe ich hier auch gar keinen Raum, mich zu entfalten, sondern hier geht es um eine Gemeinschaft, die Jesus erhält und die Jesus begleitet. Und deswegen geht es um ihn und nicht um mich und um meine Selbstverwirklichung. Ich glaube, diese drei Punkte, die können wir lernen von Johannes dem Täufer. Die einfache Sprache mit den tiefen Aussagen. Immer Jesus im Zentrum. Es geht immer um Jesus in allem Lebenswandel, in allem Tun, in allem Reden. Und ich nehme mich nicht so wichtig mit dem, was ich denke. Und wenn ich nicht vorkomme, bin ich sofort enttäuscht, sondern ich kann mich auch zurücknehmen. Wir leben ja gerade in einer sehr schwülen Zeit. Die Tage, die sind lang und heiß. Und die Nächte, wenn die Nacht irgendwann mal kommt, dann verbringt man die lauen Sommerabende am besten irgendwo mit einem Aperol auf dem Balkon oder auf der Terrasse, die Füße im Wasser. Und trotzdem, so heiß diese Zeit gerade ist und so kurz die Nächte und so lang die Tage sind, seit Montag, seit dem Johannistag, wird uns wieder deutlich, wir marschieren mordsmäßig wieder auf Weihnachten zu. Die Tage werden wieder länger, der Sommer nimmt wieder ab. Ich glaube, gerade merkt man es noch gar nicht, aber irgendwann mal so Juli, August, September, da merkt man, hoppla, also es wird früher dunkel und später hell. Diese Zeit soll uns letztendlich immer wieder nicht nur an Johannes dem Täufer erinnern, der ja genau sozusagen seinen Tag, seinen Johannistag, genau als Gegenstück zu Weihnachten, zu Heiligabend, zum dunkelsten Tag hat, sondern er soll im Grunde auch jetzt, dass die Tage wieder kürzer werden und die Nächte länger, sollen uns immer wieder auch daran erinnern, es geht letztendlich um den, an den wir glauben, der hier diese Gemeinde geschaffen hat, erhält und der mit uns geht, nämlich Jesus Christus. Amen. Ich bete noch. Jesus Christus, ich danke dir für Vorbilder. Ich danke dir für Johannes den Täufer, dessen Leben ein einziges großes Hinweisschild auf dich war. Wir sind Vorbilder, egal ob wir es wollen oder nicht. Und lass uns in dieser Vorbildrolle wachsen. Lass doch und hilf uns, dass wir diese Vorbildfunktion in unserer Gemeinde gut leben können. Dass wir unseren Nachbarn, unseren Arbeitskollegen, Menschen um uns herum, unseren Kindern und Enkelkindern eine einfache Sprache, aber doch tiefe Aussagen haben, wo wir dich ins Zentrum stellen und nicht uns und unsere Bedürfnisse wichtig nehmen, sondern deutlich machen, dass es um dich geht. Dass du es bist, der verehrt und verherrlicht und angebetet werden soll. Geh du mit dieser Gemeinde und segne uns. Amen.